Ja, als Thema haben wir heute bei unserem besonderen Gottesdienst die Frage, hat Gott etwas gegen Reichtum? War von jemand von unseren jungen Leuten vorgeschlagen, wie das ja meistens mit unseren Themen beim besonderen Gottesdienst ist. Wir lesen noch mit als Einstieg weiter in dieses Thema Matthäus 19, die Verse 16 bis 22. Matthäus 19, 16 bis 22. Und siehe, einer trat zu ihm, nämlich zu Jesus, und sprach: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Als der Jüngling das hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe jungen Leute, heute machen wir Geld zum Thema. Das ist nicht so üblich. Geld hat doch meist etwas Geheimnisumwittertes an sich. Über Geld spricht man nicht. Wie geht's weiter? Man hat's. Dem einen ist unangenehm, über Geld zu reden, weil er so wenig verdient. Dem anderen ist unangenehm, über Geld zu reden, weil er so viel davon hat. Wir wissen zwar vielleicht von unseren Freunden alles über ihren letzten Urlaub. Wir kennen ihre Lieblingsband, ihren Lieblingsfußballverein und so weiter und so fort. Aber das Gehalt kennen wir von den wenigsten und erst recht den Kontostand. Also irgendwie wollen sich die meisten da nicht so richtig in die Karten schauen lassen und vom Staat schon gar nicht. Unser heutiger besonderer Gottesdienst hat also das Thema: Hat Gott etwas gegen Reichtum? Haben irisches Sprichwort gefunden, das meint: Wenn du wissen willst, was Gott über Geld denkt, dann sieh dir die Menschen an, denen er es gibt. Fand ich interessant, tiefsinniger Spruch. Wenn du wissen willst, was Gott über Geld denkt, dann sieh dir die Menschen an, denen er es gibt. Tiefsinniger Gedanke. Hat Gott etwas gegen Reichtum? Diese Frage lässt sich ganz klar beantworten: Jein. Ja und nein. Gott hat nichts gegen Reichtum an sich. Wenn ich das so formuliere, merken wir, das ist eine wesentliche Einschränkung. Denn was gibt's in unserem Leben schon an sich? So gut wie gar nichts. Alles steht in einem Zusammenhang. So auch das Geld. Es ist ja nicht einfach da. Es wird verdient, ererbt oder auch ergaunert. Man kann sparen, verschwenden oder spenden. Es gibt gute Wege, an Geld zu kommen, und auch weniger gute. Genauso gibt es gute Wege, mit Geld umzugehen, und weniger gute. Wenn wir also fragen, hat Gott etwas gegen Reichtum, dann müssen wir sagen, das kommt ganz drauf an. Nicht in jedem Fall. Das zeigt uns die Bibel an einer ganzen Reihe von Beispielen. Es gab in der Bibel Menschen, von denen sie uns berichtet, die richtig, richtig reich waren. Und mindestens einige von ihnen hatten ihren Reichtum aus der Hand Gottes. Wem fällt einer oder mehrere ein, die so richtig dick Geld hatten? Hiob ist vielleicht der bekannteste, genau. Wer noch? Abraham. Auf den würden wir gar nicht so ganz gleich kommen, gell? Da fällt's, sagt er noch ein paar Sätze, ja? Neues Testament wird's auch nicht so deutlich. Im Bibelgesprächskreis sind wir neulich nur bei so einer Randbemerkung draufgekommen, dass der ganz ordentlich Kohle auf dem Konto haben musste. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Hiob. Die Bibel zählt seinen Besitz auf. Er hatte 7000 Schafe, 3000 Kamele, Kamel war damals richtig viel wert, schon eins, 500 Gespanne Rinder, Gespanne, das heißt, die waren zum Ziehen von Pflügen und Wagen da, der hatte also nicht nur riesige Weiden, wo er seine Unmengen an Tieren weiden ließ, der hatte auch riesige Ackerbauflächen, die angepflanzt wurden, und 500 Eselinnen. Eselinnen sind in diesem Falle dann Zuchteselinnen. Und die Bibel sagt über ihn so, dass dieser Mann größer im Sinne von wohlhabender und bedeutender war als alle Söhne des Ostens. Er war also im weiten Umkreis der reichste Mann. Und er glaubte an Gott. Abraham, wie reich Abraham war, das fällt eigentlich eher so nebenbei auf, so eine kleine Geschichte. Da kamen 5 feindliche Könige und überfielen die Könige von Sodom und Gomorra und noch ein paar mehr. Das hätte Abraham egal sein können, aber unter denen, die da verschleppt worden waren, war auch sein Neffe Lot. Und was tut Abraham? Die Bibel sagt, er ruft seine treuesten und bewährtesten Knechte zusammen, 318 Mann, und jagt dem feindlichen König nach und macht die tatsächlich salopp gesagt auch platt. Nun waren die Könige, das waren Stadtkönige, das waren keine Könige mit großen Ländern, aber immerhin. Also Abraham bringt aus dem Stegreif heraus eine Armee auf die Beine, mit denen er es mit 5 Stadtkönigen auf einmal aufnehmen kann. Das waren nicht einfach Angestellte, das waren Hausgeborene, sagt die Bibel, ganz genau. Die waren nicht mit ihm verwandt, aber die waren praktisch in seinem Eigentum, in seinem ganzen Hab und Gut mit groß geworden und gehörten praktisch zu seinem Haushalt dazu. Und die waren sicherlich nur ein Bruchteil und da sind die ganzen Kinder und so weiter nicht mitgezählt. Haben einen ungefähren Eindruck, wie atemberaubend reich Abraham war. Manchmal wundern wir uns auch, warum Abraham von den Eingeborenen Kanaans, auch von den Königen, so vorsichtig behandelt wird. Nur mit Mühe kann er den Hain Mamreb zur Beerdigung seiner Frau erwerben. Die hatten schlicht Angst, der Abraham war ihnen zu reich und zu mächtig. Die hatten gedacht, wenn der Abraham in unserer Nähe bleibt, irgendwann Übles sind, dann sind wir dem mit seinem großen Haushalt, mit seinen vielen Leuten nicht gewachsen. Also Abraham war unglaublich reich. Im Neuen Testament, vermutlich die Lydia als Purpurkrämerin. Purpur war kostbarer Stoff. Wer mit kostbaren Waren handelt, da bleibt meistens auch einiges hängen. Und wer auch mit Sicherheit reich war, auf den waren wir im Bibelgesprächskreis gekommen, der Erastus, war einer mit im Missionsteam des Paulus. Woher weiß man, dass der reich war? Römer 16, 23 sagt uns, dass er der oberste Finanzbeamter der Stadt Korinth war. Oberster Finanzbeamter. Und Korinth, das waren nicht einfach nur ein paar Hafenkaschemmen. Korinth hatte 2 große Häfen. Also da ging richtig Geld durch Korinth. Bedeutende Handelsstadt, 2 Häfen, und der oberste Finanzbeamte gehörte mit Sicherheit damit auch zur finanziellen Oberschicht der Stadt. Wir begegnen in der Bibel also einer ganzen Reihe von schwerreichen Menschen. Und zumindest einige von ihnen haben ihren Reichtum ausdrücklich von Gott selbst. Bei Hiob lesen wir zum Beispiel am Schluss, ihr wisst, der Herr hat ihm alles genommen, beziehungsweise zugelassen, dass der Teufel ihm alles nimmt. Und am Schluss lesen wir, und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Von allem hat er am Schluss 2-mal so viel gehabt wie vorher. Aus der Hand Gottes. Dann aber, sagt Jesus zu dem jungen Mann, der zu ihm kommt, wir haben es gerade als Predigtext gehört und gelesen, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Es kommt eben drauf an. Aber worauf kommt es an? Vom Geld gehen mindestens zwei ganz große Gefahren aus. Die erste ist eine ganz allgemein menschliche. Auf die zweite kommen wir später. Die ist eine speziell geistliche Gefahr. Schauen wir uns zuerst die erste an. Was ist wohl die erste Gefahr des Geldes, die für alle Menschen gleichermaßen gilt? Es gibt viele Sprichwörter, die das zum Ausdruck bringen. Nicht nur in unserem Land habe ich gesehen. Eines heißt, Geld verdirbt den Charakter. Im Serbischen heißt es, Geld ist ein Seelenverderber. Also die verschiedenen Völker rund um die Erde wissen, dass mit Geld und Charakter eine ganz sensible Geschichte ist. Allerdings der Schweizer Schriftsteller Max Frisch, der Schüler werden ihn manche kennen noch, vielleicht zu meiner Zeit liest man Andorra oder Biedermann und die Brandstifter, bekannter Autor, der widerspricht allerdings dieser Aussage und er dürfte recht haben. Er sagt, Geld verdirbt nicht den Charakter eines Menschen, es entlarvt ihn. Wahrscheinlich hat er damit recht. Geld macht den Charakter vermutlich nicht schlechter, aber Geld lässt den schlechten Charakter, den ein Mensch vorher schon hatte, noch unvorteilhafter hervortreten. Geld macht deutlich, dass es erschreckend viele Menschen mit erschreckend schlechtem Charakter gibt. Allerdings zeigt sich im Umgang mit Geld, dass es auch Menschen mit gutem Charakter gibt. Hat Gott was gegen Reichtum? Es kommt drauf an. Zwei Umstände gibt's, die habe ich schon kurz angesprochen, schauen wir jetzt noch etwas genauer an, auf die es äußerlich und praktisch ankommt. Wie wurde das Geld erworben? Ehrlich, anständig, durch eine kluge und faire Geschäftsidee, durch Fleiß und so weiter. Dann ist gegen Geld, auch gegen viel Geld, unter diesem Gesichtspunkt nichts einzuwenden. Aber wir wissen, dass wahrscheinlich nicht sehr viel Geld auf diese Weise erworben wird, zumindest relativ gesehen. Und deshalb ist auch die Bibel im Alten Testament wie auch im Neuen Testament mit der Klage gegen die Reichen, mit harten Gerichtsworten gegen die Reichen verbunden. Warum? Weil sie zu ihrem Reichtum auf unrechte Weise kommen. Sie beuten die Armen aus. Sie betrügen, stehlen, setzen ihre Macht ein, um andere über den Tisch zu ziehen. Das ist das Problem. Wenn deshalb Dinge geschehen, die grob unanständig oder gar hochkriminell sind, aber man sieht nicht so genau, wie laufen die Linien, wer steckt dahinter, dann kennt er wahrscheinlich den Spruch, der sagt, folge dem Geld. Wenn irgendwo eine große Sauerei am Laufen ist, man weiß nicht, wer ist der Verursacher, folge dem Geld. Der, der sich eine goldene Nase dran verdient, der zieht an dieser Sauerei im Hintergrund die Strippen. Folge dem Geld. Wir könnten unendlich vieles sagen. Unser ganzes Geschäftsgebaren ist in weiten Teilen heute davon durchsetzt. Viele Geräte werden heute verkauft mit Bauteilen, die nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen. Kühlschrank gekauft, 2 Jahre steht er, Patsch, Garantie vorbei. Kannst du dich die nächste Woche darauf einstellen, dass irgendein wichtiges Bauteil den Geist aufgibt. Im Grunde ist das Diebstahl und Betrug. Und mich wundert zwar, ob unsere Politik nichts dagegen unternimmt. Ist auch Verschwendung von wertvollen Rohstoffen, wenn man wieder neue Gegenstände nachbauen muss. Steuerhinterziehung, weiteres wichtiges Thema. Und wir sehen es an bekannten Fällen, ich will keine Namen nennen, das sind meistens die, die ohnehin schon eine ganze Menge Geld haben. Aber sie können nicht genug kriegen. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigend seine Klagen stillen. Die Börsenzockerei, Ich rede nicht vom soliden Aktienkauf, der als Geldanlage auf längere Zeit gedacht ist. Aber diese Geldgier, diese Habgier, die heute ganze Wirtschaftsbereiche in Gefahr bringt und nicht zuletzt die gesamte Weltwirtschaft. Soweit ich es übersehe, sind sich Fachleute einig, dass die letzte große Wirtschaftskrise 2008, 2009 im Wesentlichen durch nichts anderes ausgelöst wurde als durch unsinnige Zockerei, wo die Banken ganz vorn, ganz dick mitgespielt haben. Und die nächste, die möglicherweise kurz vor der Tür steht, wird ebenfalls durch hochriskante Börsenspekulationen mit speziell dafür geschnürten, überteuerten, täuschenden Aktienpaketen ausgelöst werden. Die Banken haben nichts dazugelernt, einstimmiger Tenor der Wirtschaft und der Politik. Raffgier und Habgier einer relativ kleinen Geld- und Machtelite, die den Wohlstand und den sozialen Frieden weltweit gefährden. Wir es dabei belassen, wir könnten Stunden drüber reden, was an Bösem, an Kriminellem, an Erniedrigung, an Ausbeutung von Menschen auf dieser Welt alles gibt, auch mitten in Deutschland. Es ist zum ganz großen Teil, wenn ich fast ausschließlich, durch Geldgier verursacht. Niedriglöhne, Leiharbeit und so weiter. Hat Gott etwas gegen Reichtum? Ja, gegen Unrecht erworbenen Reichtum. Gegen Reichtum, der zu Lasten anderer erworben wurde. Der zweite Umstand, wie gehen wir mit Geld um? Verprasst der Mensch sein Vermögen selbstsüchtig? Hortet er es geizig? Ist die andere Möglichkeit. Wobei wir auch da ganz ehrlich sagen müssen, Selbstsucht und Geiz sind nicht nur bei Reichen anzutreffen. Nicht nur die Reichen sind von der Gefahr des Geldes betroffen, jeder Mensch ist davon betroffen, ausnahmslos. Bei Reichen tritt es nur deutlicher hervor. Und so sagt Jesus, Lukas 6, Vers 24, weh ihr Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Was will er damit sagen? Weh ihr Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Sie haben ja alles, was sie wollten. Sie wollten Geld, sie haben Geld, viel Geld. Nach höherem aber steht ihr Sinn nicht, also sollen sie es auch nicht bekommen. Sie haben ihren Lohn, das, wonach sie gestrebt haben, schon erhalten. Für die Zukunft, für die Ewigkeit haben sie nichts mehr zu erwarten. Damit ist ihr Trost und ihre Hoffnung für die Ewigkeit dahin. Das ist der Gedanke, weh ihr Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Sie gehen einem trostlosen Ende entgegen, ganz egal wie dick das Bankkonto auch sein mag. Das bekannte Gleichnis vom reichen Kornbauern bringt das sehr klar auf den Punkt. Haben wir wahrscheinlich alle so im Ohr. Freut sich einer, was für ein mordsmäßig fruchtbares Jahr, baut neue Scheunen, neue Weinkeller, alles voll. Er sagt, ich lehne mich zurück, mir geht's gut, mir kann nichts mehr passieren, in der gleichen Nacht stirbt er. So geht es dem, sagt Jesus, der sich Schätze sammelt, gemeint ist auf dieser Erde, und nicht reich ist bei Gott. Zachäus hat in seinem Leben die Kurve gekriegt, wir haben es vorhin gehört. Jesus ist ihm begegnet. Jesus hat ihm gesagt, heute will ich bei dir einkehren, heute will ich dein Gast sein. Und in der Begegnung mit Jesus hat Zachäus sein Leben verändern lassen. Sein unrecht erworbenes Gut hat er zurückbezahlt, vielfach. Am Umgang mit dem Geld sieht man, ob der Geist der Welt oder der Geist Gottes ein Leben regiert. Und interessant, Jesus musste es dem Zachäus nicht mal sagen. Als Zachäus sein Leben Jesus anvertraut und der Heilige Geist an ihm wirkt, da ist dem Zachäus auf einmal ganz von selber klar, ich kann unrecht erworbenes Gut nicht behalten. Da liegt kein Segen drauf. Und jetzt wollte er ja an der Hand Jesu unter dem Segen seines Herrn leben. Wie gehen wir mit dem Geld um? Dazu ist eines ganz wichtig, was die Bibel sagt. Schon im Alten Testament von Anfang an, unser Besitz gehört letztlich nicht uns. Unser Besitz gehört letztlich nicht uns. Er ist uns von Gott gegeben. Er ist aber nicht mehr als eine Leihgabe, die in Gottes Eigentum verbleibt. In manchen juristischen Situationen ist das ja wichtig, dass man zwischen Besitz und Eigentum unterscheidet. Für den meisten ist das das Gleiche. Rechtlich ist es anders und die Bibel unterscheidet ganz sauber. Besitz ist etwas, das ich im Moment gerade habe. Aber das kann im Eigentum eines anderen sein. Wenn mir der Bruder Lehmann sein Auto verleiht und ich damit in den Urlaub fahre, dann befindet sich sein Auto im Augenblick in meinem Besitz. Ich verfüge drüber. Aber trotzdem gehört es immer noch ihm. Das ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Also Gott gibt uns zwar Besitz auf dieser Erde. Er gibt uns etwas in die Hand, womit wir leben, unser Leben gestalten können. Unser Gemeindeleben auch. Alles von Gott uns anvertrauter Besitz. Aber er bleibt von allem der Eigentümer. Es ist nur Leihgabe. Wir sind nur die Verwalter. Und wir sind damit vor Gott für jeden Cent, den wir im Laufe unseres Lebens in die Hände bekommen, vor Gott verantwortlich, wie wir mit den uns anvertrauten Gaben und Gütern umgehen. Und wir werden eines Tages vor Gott dafür Rechenschaft ablegen müssen. Als Ausdruck dieser Tatsache durfte zum Beispiel ein Israelit sein Land nicht dauerhaft verkaufen. Alle 50 Jahre gab es ein sogenanntes Halljahr und dann fiel aller Grund und Boden wieder an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Das hat auch den wichtigen Aspekt, dass auf Dauer eigentlich niemand verarmen konnte. Nach 50 Jahren, auch wenn er total verschuldet war, nach 50 Jahren bekam er seinen eigenen Grund und Boden wieder zurück und konnte wieder anfangen bewirtschaften, wenn es denn dem Gebot Gottes entsprechend gehandhabt wurde, was selten der Fall gewesen sein dürfte. Wer ein Grundstück verkaufte, durfte es nur für die Restzeit bis zum nächsten Halbjahr verkaufen und entsprechend, ob es da noch lang oder weniger lang hin war, war auch der Kaufpreis höher oder niedriger. Klar, ob der andere damit noch 10 Jahre wirtschaften kann oder 40, 49 Jahre, ist ein Unterschied. Und Gott begründet das in 3. Mose 25, Vers 23 so, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein. Es gehört euch gar nicht. Ich lasse euch nur drauf wohnen. Ich lasse euch nur damit arbeiten. Es gehört mir, denn das Land ist mein. Und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir. Liebe Geschwister, das sagt der Herr nicht nur im Blick auf unser Land, auf das Grundstück, wo unser Haus steht, das sagt er auch im Blick auf unser Bankkonto. Es ist mein. Ich habe es dir nur geliehen. Du darfst damit umgehen. Du darfst damit verantwortlich dein Leben gestalten. Das gehört mir. Ist dir das klar? Ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir. Ich fand es total interessant, weil mir noch gar nicht so aufgefallen wie jetzt bei der Vorbereitung auf diese Predigt, dass die neutestamentliche Aussage, dass wir auf dieser Erde nur Gäste und Fremdlinge sind, schon in solcher Deutlichkeit auch im Alten Testament gesagt wird. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Alles, was wir hier aufbauen und ansammeln und sparen und machen, ist vergänglich. Uns vergeht schneller, als uns lieb ist. Wie wir Geld verdienen und wie wir es ausgeben sollen, das sagt ganz kurz zusammengefasst Epheser 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit er habe zu geben den Bedürftigen. Wir sollen unser eigen Brot erarbeiten, soweit wir gesundheitlich in der Lage dazu sind. Und wir sollen nicht nur für uns selber arbeiten, sondern auch für den, der nicht arbeiten kann. Auch das hat Gott im Alten Testament schon geboten. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. Eigentum verpflichtet. Das ist ein urbiblischer Grundsatz. Im Alten wie im Neuen Testament. Steht übrigens sogar im Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wäre schön, wenn es wirklich so wäre, gell? Grundgesetz stehen gute Sachen drin. Dabei ist allerdings die Bibel auch sehr hart, müssen wir auch sagen. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Einen Sozialstaat, in dem der Faule unterstützt wird, ist der Bibel völlig fremd. Gehe ich hier nicht weiter darauf ein, aber Faulheit findet in der Bibel keine Begründung. Im Gegenteil, steh auf, du Fauler, geh zur Ameise, lerne von ihr, sagt sinngemäß das Alte Testament. Aber wer nicht arbeiten kann, wer nicht Geld verdienen kann, aus welchen Gründen auch immer, der soll sich darauf verlassen können, dass Menschen da sind, denen Gott die Hände gefüllt hat und die ihn mit versorgen. Sei es in unserer Gemeinde, sei es in unserem Land. Damit kommen wir nun aber auch zur zweiten großen Gefahr des Geldes, zur speziell geistlichen Gefahr. Worin liegt geistlich eine große Gefahr des Geldes? Geld wird zum Götzen, zum Gottesersatz. Da ist immer die spannende Frage, was ist ein Götze? Wir denken da immer als erstes so an die bemalten Statuen, die ist dann die Aschera- und Baalsbilder oder heute die goldenen Buddhas, die irgendwo rumstehen, das sind Götzen. Was hat es mit Geld zu tun? Luther hat einmal sinngemäß gesagt, alles, worauf du deine Hoffnung setzt, ist dein Gott. Das ist der Punkt. Hat trefflich auf den Punkt gebracht, worum es Gott auch geht. Gott will eine vertrauensvolle Beziehung mit uns. Er möchte, dass wir mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns Sorge macht, zu ihm kommen und ihn bitten und sagen, du mein lieber himmlischer Vater, du kennst meine Not, du weißt, was mich umtreibt, du weißt, was mir fehlt und ich möchte, dass du mir hilfst. Und wir sollen zuerst und vor allem und nahezu ausschließlich und ganz allein mit all unseren Sorgen zu ihm kommen. Aber ehrlich gesagt, wer kommt zum Herrn, wenn das Bankkonto überquillt? Ganz brutal gesagt, da steht auch der beste Christ in Gefahr, mit seinen Nöten nicht zum Herrn zu gehen, sondern zur Bank und abzuheben. Das ist die Gefahr des Geldes. Dass wir unser Vertrauen nicht mehr auf den Herrn setzen, sondern auf unser Geld. Geld ist ein Mittel der Unabhängigkeit. Es ist gut, wenn wir unabhängig sind von Menschen. Aber es ist gefährlich, wenn wir meinen, wir könnten unabhängig von Gott ein gutes und gesegnetes Leben führen. Denn viel Geldknappheit, die Gott im Leben seiner Kinder zulässt, die hat ihren Grund darin, dass er uns ganz nah bei sich halten will, in der täglichen, auch existenziellen und finanziellen Abhängigkeit von ihm. Die Unabhängigkeit, die Autonomie von Gott ist der Ursprung der Sünde. Darum ging es im letzten Grund im Paradies im Garten Eden. Sie wollten sein wie Gott, damit gleich wie er und damit unabhängig von ihm. Geld bietet scheinbar die Möglichkeit, in gewissem Umrahmen sein eigener Gott zu sein, sich all seine Wünsche selber zu erfüllen, seine ganze Hoffnung nur noch auf sich und sein Geld zu setzen. Dann regiert und beherrscht das Geld unser Leben. Da kommen wir zum reichen Jüngling. Der kann durchaus knapp an die 40 Jahre gewesen sein. Warum sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen? Jesus sah, dass das Herz dieses jungen Mannes am Geld hing. Sein Herz wurde vom Geld regiert. Interessant, dem Zachäus sagt Jesus nicht, gib her, was du hast. Denn Jesus sieht, das Herz des Zachäus hängt nicht mehr am Geld. In dem Moment, wo er zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist die Macht des Geldes über seinem Leben zerbrochen. Und dann kann er auch das, was er rechtmäßig erworben hat, behalten. Es hat keine Macht mehr über ihn. Zachäus hängt nicht mehr am Geld, sein Herz hängt am Herrn. Und an Jesus soll unser Herz hängen. Ihm sollen wir vertrauen, dass er uns mit allem Nötigen versorgt. Ihm sollen wir vertrauen, dass er uns an nichts Gutem fehlen lässt, selbst wenn auf unserem Bankkonto vollkommene Ebbe ist. Die besten Dinge können wir sowieso nicht für Geld kaufen. Kommen wir da zum Schluss noch auf die Frage, Geld macht glücklich oder nicht glücklich? sagen wir mal, Geld macht nicht glücklich. Stimmt das? Ich vermute, dass mindestens bei unseren jüngeren Leuten da mancher Widerspruch sich regt. Mich würde schon glücklich machen, wenn dich dein Geld nicht glücklich macht. Her damit, ich kann es gut gebrauchen. Reich sein ist cool, werden die Jungs sagen. Nie mehr malochen, nur noch vor dem Fernseher abhängen und Playstation zocken. Dazu die Garage voll mit tollen Sportwagen. Und wer ein dickes Auto hat und eine dicke Brieftasche, dem laufen die hübschen Mädels scharenweise hinterher. Und da ist was dran. Wo reiche Männer sind, sind schöne Frauen meist nicht weit. Und die Mädels umgekehrt werden sagen, natürlich ist reich sein klasse. Die kriegen so glänzende Augen, wie wenn ich an eine Corvette denke, dann denken wendeweise Regale voll mit Schuhen und Handtaschen. Mal kurz zum Shoppen nach London oder nach New York chatten, sich den schicksten Fummel aus den teuersten Boutiquen dieser Welt leisten können. Wie geil wäre das denn? Und so ist reich werden bei vielen Lebensziel. Im Internet schreibt eine 12-Klässlerin, die jetzt kurz vor dem Abitur nach geeigneten Tipps für die richtige Berufswahl sucht. Und damit die potenziellen Ratgeber auch wissen, in welche Richtung sie denkt, schreibt sie, der einzige Beruf, der mir Spaß macht, ist der, der mich reich macht. Sie wird wahrscheinlich nicht die einzige sein, die so denkt. Junge Leute gefragt werden, was willst du in deinem Leben werden? Was sagen sie? Reich. Ob Schreiner oder Internetfachmann oder dies oder jenes, Hauptsache reich. Und tatsächlich macht Geld glücklich. Sind wir jetzt wirklich in der Kirche, wenn sowas gesagt wird, Geld macht glücklich? Das Forschungsinstitut DIMAP hat im letzten Jahr unter 50.000 Deutschen eine Umfrage gemacht. Wer über 3.000 Euro netto im Monat verdient, gehört zur glücklichsten Gruppe mit einem Glücklichkeitsindex von 7,9 auf einer Skala von 0 bis 10. Wer zwischen 1.500 und 3.000 Euro verdient, der fällt schon ab auf 7,4. Also der hat schon 5 Zehntel weniger. Und wer weniger als 1.500 Euro netto verdient, der hat sogar nur noch einen Glücklichkeitsindex von 6,8. Wissenschaftlich erwiesen, Geld macht glücklich. Zumindest ein paar Prozentpunkte glücklicher. Es ist keine Frage. Wir leben entspannter, wenn wir wenigstens so viel Geld haben, dass wir keine Existenzsorgen haben müssen. Ganz ohne Geld geht's halt auch kaum. Einer meiner Großvater war ein kluger Mann und der hat unter anderem gesagt, im Blick aufs Geld, zu viel haben ist nichts und zu wenig haben ist auch nichts. Und wer schon mal sehr, sehr wenig hatte, der weiß, da ist was dran. Allerdings, den Gedanken kann ich heute nicht weiter ausführen, da kommen wir wieder auf die Gefahr, gell? Gerade wenn wir ganz wenig haben, ist eine riesengroße Chance, ganz nah beim Herrn zu sein. Manche haben es bewusst gewählt. Es gibt Leute, die haben im Laufe ihres Lebens bewusst auf Geld verzichtet, auf Einkommen verzichtet, weil sie ganz aus der Hand des Herrn leben wollten. Kann man nicht nachmachen, muss man von Gott so geführt sein. Aber wenig haben ist eine Chance, ganz nah beim Herrn zu sein. Wir dürfen aber ehrlich sagen, genug Geld haben, dass es zum Leben reicht, macht das Leben auf jeden Fall etwas weniger unglücklich. Ich sage es mal so, ganz bewusst. Etwas weniger unglücklich. Aber macht Geld wirklich glücklich? Ich bezweifle das. Denn das, was die Qualität des Lebens angeht, da ist Geld eine große Täuschung. Albert Einstein, der ist uns allen ein Begriff, stellte fest, die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Und Aristoteles Onassis, der wird wahrscheinlich nur noch den etwas Älteren unter uns was sagen, stellte fest, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Es ist interessant für die Jüngeren unter uns, Onassis war zu seiner Zeit sprichwörtlich. Ich vermute, dass er der reichste, mindestens einer der reichsten Menschen damals in den 70er Jahren war. Als er 1975 starb, hatte er damals schon ein Vermögen von mehreren US-Milliarden. Und vor 40 Jahren, da war eine Milliarde noch mehr wert als heute. War eine richtig Menge Geld. Aber dieser steinreiche Mann hat erfahren und erkannt, noch so viel Geld verhindert nicht, dass man innerlich ein armer und leerer Mensch bleibt. Und die Welt der Reichen und Schönen bestätigt das. Wie viel Hohlheit und Leerheit und innere Armut ist hinter all dem Glitzer und Glanz. Liebe kann man nicht kaufen. Josephine Baker, eine etwas illustre Dame von früher, stellte fest, man kann für Geld viele Freunde kaufen. Aber die wenigsten davon sind ihr Geld wert. Da merken wir es. Das, worauf es wirklich ankommt, alles, was echten Wert besitzt im Leben, kann man für Geld nicht kaufen. Liebe, echte, ehrliche Freundschaft, Güte, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit im Umgang miteinander. Für Geld alles nicht zu haben. Und Geld hindert uns, den Blick aufs Wesentliche zu richten. Das ist jetzt wirklich dann vollster Schluss. Dieser scharfen Kritik begegnen wir in Jakobus 5, Vers 3. Da schreibt der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, an die Gemeinde. Gläubige Leute, ihr habt euch Schätze gesammelt, noch in diesen Tagen der Endzeit. Man merkt, wie er etwas salopp gesagt, sagt er, sag mal Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Merkt ihr nicht, was die Stunde geschlagen hat? Wir gehen auf die Wiederkunft Jesu zu und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf dieser Erde Schätze zu sammeln. Habt ihr nicht begriffen, worum es wirklich geht? Ich dachte bei der Vorbereitung an Bruder Thomas Lied, an die letzte Predigt am Sonntag, das Ziel. Darum geht's. Geld verbaut uns den Blick aufs Ziel unseres Lebens, weil wir mit Geld hier auf dieser Erde unser Leben bauen und aus dem Blick verlieren, dass das Wesentliche unseres Lebens doch noch kommt. Und das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Wir können vom irdischen Reichtum, ganz egal wie groß oder klein er ist, nichts mitnehmen. Es kommt der Tag, da kommt deshalb alles darauf an, wo wir unsere Schätze gesammelt haben. Ob wir in der Stunde unseres Todes unser ganzes Vermögen, unsere ganzen Schätze zurücklassen, weil wir hier alles gesammelt und investiert haben, oder ob wir dahin gehen, wo wir unsere Schätze angesammelt haben, wo jetzt unvorstellbare Besitztümer auf uns warten und wir auf immer und ewig in unendlicher Fülle leben dürfen bei Gott. Ich wünsche uns allen und ganz besonders unseren jungen Leuten, die mit ihrem Leben noch vor diesen wesentlichen Weichenstellungen stehen, dass wir unsere Schätze da sammeln, wo sie uns in Ewigkeit erhalten bleiben. Amen.